Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist großartig, was sie da macht. Also, das ist ein weites Feld, da könnte ich jetzt 3 Stunden mit Ihnen gerne gleich mitkommen. Wer mag, nimmt sich hier Informationsmaterial weg. Das Bunte ist eine Liste mit meinen Büchern. Dann gibt es hier Flyer, Folder für die Schreibkurse, die stattfinden in Leipzig. Das ist allerdings nur ein Tageskurs. In Berlin auch nur ein Tageskurs. Grimma, 3 Tage und Eubin, Zittauer Gebirge. Da fange ich jetzt an mit Wochenkursen, die man bei Bedarf auch verkürzen oder verlängern kann. Und für diejenigen, die sagen, ich habe mein Buch doch schon fertig, wie kriege ich das jetzt an den Mann oder an die Frau, gibt es auch das ganz funkelnagelneue Angebot, bisschen Unterstützung beim Selbstmarketing. Herzlichen Dank, dass Sie so toll mitgemacht haben. Noch eine schöne Restmesse und nehmen Sie sich das Infomaterial weg, damit die Bäume nicht umsonst gestorben sind. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Stand, G307, und wer will, kommt mit. Vielen Dank. Nehmen Sie davon auch was mit. Nein, das ist egal. Die sind nur bunt, damit ich die von den weißen Zetteln unterscheiden kann.
Das war die Ausnahme. Ich hatte was Positives als Schuld gemacht.
Tut mir leid.
Alles gut.
Ich habe das nicht gesagt. Ich weiß, mein Herr Böhm ist nicht wiedergekommen. Ich stand ganz allein am Stand und musste weg.
Mein Text wurde, dass ich es ahnte, die anderen alles negativ schuld. Ich hätte als Schuld was Positives gemacht. Ich habe Freunde als Schuld in Urlaub mitgenommen.
Das ist super.
War wunderschön und haben alles organisiert.
Wir plaudern morgen, ne? Wir plaudern morgen.
Ja, das ist unterschiedlich.
Aber man ahnt es, ne? Das Thema, aber es war ja auch so angelegt.
Nein, aber
ich muss mich hier.
Entschuldigung.
Yes, toi, toi, toi. Danke
schön.
Ja. So, wir machen direkt weiter. Herzlich willkommen im Literaturforum. Ich freue mich, hier mit Kati Zanegin zu sitzen, die bei uns im Frankfurter Weißbuchs Verlag einen ganz tollen Roman veröffentlicht hat, namens Chaya. Kati Zanegin ist in der Schweiz keine Unbekannte. Sie ist bislang vornehmlich als Lyrikerin aufgetreten und hat mit Chaya jetzt ihren Debütroman veröffentlicht. Wir werden relativ schnell in die Lesung einsteigen. Kati wird das erste Kapitel lesen, da bekommen Sie einen ganz guten Eindruck vom Roman. In Ihrem Buch geht es um ein junges Mädchen im Iran, die von Europa träumt, vornehmlich von Italien, die dann aber von ihren Eltern in die Schweiz geschickt wird. Das ist erstmal ganz anders als die Destination, die sie sich vorgestellt hat. Und in der Schweiz muss sie da ein ganz neues Leben anfangen, eine neue Sprache lernen. Und wir begleiten sie und erleben im Buch, wie sie zurechtfindet und wie sie ihren Weg geht. Ja, Kathi.
Ja, schönen guten Tag auch meinerseits. Ich muss leider die Jacke anbehalten, es ist etwas frisch hier. Sieht ungemütlich aus, aber ja. Mein Vater lebte mit 2 Frauen. Die erste, mit der er 6 Kinder gezeugt hatte, war so alt wie er selbst. Die zweite, mit der er mich und meine Geschwister gezeugt hatte, war naturgemäß um einiges jünger. Am einen Ort die kränkelnde Verständnisvolle, die ihm sogar Opium auftrieb, wenn er Lust auf einen kleinen Rausch hatte, den sie ihm nicht mehr persönlich besorgen konnte. Am anderen die anstrengende Schönheit, die selten zufrieden war und vor allem immer mehr wollte. Unter anderem, dass er mehr Zeit bei uns zu Hause verbrachte, was keine Selbstverständlichkeit war. Dieses bei uns zu Hause klang an sich schon fremd, zumindest aus dem Munde meines Vaters. Denn dieses Zuhause war nichts Einzigartiges. Es war nicht dieses unschuldig daherkommende Zuhause. Bei uns zu Hause hieß bei uns im Unterschied zu jenem anderen Zuhause, das mein Vater zudem sein eigen nannte. Er genoss in zwei Welten ein Zuhause und fühlte sich in beiden wohl. Vielleicht wäre das Arrangement aufgegangen, hätte meine Mutter sich nicht um diesen Familienzustand, der ja keiner war, weil er immer wieder neu hergestellt werden musste, geschert. Aber sie machte sich etwas daraus, was immer sehr laut und aus kindlicher Perspektive beängstigend war. Niemand hatte meine Mutter zur Heirat mit meinem Vater gezwungen. Im Gegenteil, sie hatte, als er eine kurze Zeit als Krankenschwester in einem Teheraner Spital gearbeitet hatte, meinen Vater kennengelernt, der wegen einer Lebervergiftung dort lag und sich Hals über Kopf in ihn verliebt, in diesen für iranische Verhältnisse ungewöhnlich großgewachsenen Mann, der einer anderen Frau 6 Kinder geschenkt hatte und, wie man so sagt, in festen Händen war. Aber nur, bis er die Bekanntschaft meiner Mutter gemacht hatte. Amor hatte meinem Vater ein Stück schlecht gelagertes Fleisch in einem abgelegenen Restaurant im Süden des Landes serviert und ihm auf diese Weise ermöglicht, meine Mutter im Spital kennenzulernen. Ein schwarz-weiß glänzendes Foto mit Randverzierungen, heute leicht vergilbt, hat als einziges Relikt diese Zeit überlebt. Darauf ist meine Mutter zusammen mit anderen Kolleginnen in ihrer Spitaluniform zu sehen. Ihre dramatisch schwarz geschminkten Augen dominieren das Bild. Es ist, als hätte der Fotograf nur sie und ihre reifen Früchten nachempfundenen Lippen im Visier gehabt. In der Mitte einer weiß uniformierten Frauengruppe, alles amtwerdende Krankenschwestern, die damals noch dunklen Haare mit viel Haarspray und Toupierkunst akribisch um die strenge Haube dressiert, schaut meine schöne Mutter mit halb offenem Mund den künftigen Zuschauern eines vergangenen Augenblicks stolz in die Augen. Mit diesem Blick, der die Herausforderung auf sich nahm, angestarrt zu werden, und mit diesem sich einem Lächeln verweigernden Mund betrat sie damals das Zimmer meines Vaters und verlor auf der Stelle ihr Herz, als mein Vater sie mit Mademoiselle ansprach und sie, ohne ihre Stimme je zuvor gehört zu haben, fragte, ob sie in Paris gelebt hätte. Non, mais je voudrais bien, wobei sie das je nicht wie die je aussprach, sondern wie je und das r ihr wie bei den Italienern von der Spitze der Zunge hinausrollte. Ihre Antwort war von einem siegesbewussten Lächeln begleitet. Die Frau in meiner Mutter wusste, dass mein Vater sich aus diesem unerwarteten, fremdgestreckten Satznetz nicht mehr befreien könnte. Meridiane hin oder her, ein Cadillac-fahrender, wohlhabender Mann und eine attraktive, ehrgeizige Frau, die so sein wollte wie die Stars der Magazine, die sie konsultierte, Gina Lollobrigida, Sophia Loren oder Brigitte Bardot standen ihr wahlweise als Vorbild, fanden sich auf Anhieb anziehend. Das hat etwas mit der Physik zu tun. Eine talentierte jüngere Frau, die sich durch Frauenzeitschriften und Kreuzworträtsel eine gewisse Alltagsbildung, die sie zeitlebens für Wissen hielt, angeeignet hatte, und ein Mann, der diese Welt außerhalb der staubigen Grenzen seiner orientalischen Heimat sehr gut kannte. Keine Haremsgeschichte, keine Zwangsehe, keine Unterdrückung der Frau. Es war Liebe. Und diese Liebe durfte nicht sein, weshalb meine Mutter einige Zeit später ins Ausland ging, um zu vergessen. Aber wie soll man vergessen, wenn schon etwas da ist? Wie soll aus etwas, was da ist, plötzlich nichts werden? Allenfalls im Nachhinein wird uns bewusst, dass wir vergessen haben. Wie geboren werden, auch hier stellen wir eines Tages fest, dass es uns gibt. Vergessen gibt es im Grunde nicht, weil Vergessen keine Gegenwart hat. I am forgetting ist sinnlos. Meine Mutter reiste zu ihrer Schwester in ein fernes Land, um eines Tages sagen zu können, dass sie vergessen hat. Doch das Schicksal spielte ein anderes Spiel mit ihr. Das Schicksal wollte nicht, dass sie vergisst, und schickte Blicke und Düfte und Stimmen und Erinnerungen. Nicht alles aufs Mal, aber häppchenweise. Zum Beispiel das Bild meines Vaters am Steuer seines hellblauen amerikanischen Wagens, der alle Blicke auf den mit den Straßen von San Francisco vergleichbaren Teheraner Alleen auf sich zog. Oder sein ansteckendes Lachen. Gelegentlich waren es auch die Knöpfe seiner italienischen Anzüge. Und als das Schicksal auch noch anfing, ihr Liebesbriefe meines Vaters zuzustellen, da konnte sie nicht mehr vergessen. Da fand sie sich auf einmal nach dem Versuch, einen 2-jährigen Intensivkurs in Vergessen in einem fremden Land zu absolvieren, mit ihm auf eine Europareise, von der sie später lebenslang träumen würde, was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Sie wusste nicht, dass sie Dezennien danach Europa immer nur mit dieser Reise in Verbindung bringen würde. Kein anderer Auslandsaufenthalt würde für sie künftig die Bedeutung haben wie dieser. Jedes Mal, wenn sie mich Jahre später in der Schweiz besuchte, verkündete sie mir schon am ersten Tag ihres Besuches, dass sie in Europa Depressionen bekommen würde, was vielleicht schweizspezifisch war. Sie lehnte sich zum Fenster hinaus, schaute auf die grünen, menschenleeren Straßen in meinem Quartier und schüttelte den Kopf. Habt ihr keine Menschen in diesem Land? Fragte sie dann und fügte hinzu, hier würde ich verrückt werden vor lauter Stille. Wenn sie also von Europa schwärmte, dann war immer jene Initialreise gemeint, von der sie mit blond gefärbten Haaren in die Heimat zurückkehrte und in deren Verlauf ich irgendwo zwischen Florenz und Rom gezeugt wurde. Das spielte auch keine Rolle. Sie hätte auch zwischen Lörrach und Potsdam sagen können, bloß kamen diese Orte in den persischen Kreuzworträtseln nicht vor. Ich war also auf der mehrmonatigen Europareise durch Deutschland, Frankreich und Italien gezeugt worden, während meine Geschwister unter dem abgasreichen Teheraner Himmel das Licht der Welt erblickt hatten. So kam es, dass ich schon als Kind nach Europa wollte, obwohl ich erst mit 17 von der romantischen Konstellation meiner Zeugung erfuhr. Bis dahin hatte ich den Beginn meines lästigen Daseins gewöhnlichen Umständen zugeschrieben. Der Hitze, dem Zufall, dem unendlichen Begehren meines Vaters. Aber in vollkommener Ahnungslosigkeit hatte das Schicksal mir früh schon zugeflüstert, dass ich nach Europa, das sich nachträglich als Ort meines Ursprungs erwies, zurückkehren musste. Und ich kehrte an diesen Ort zurück, immer. Aber zuvor hatte zu meiner glamourösen Entstehung auch eine entsprechende Erziehung hinzuzukommen. Und die beginnt, wie jedes Kind weiß, mit der Sprache. In den 60er Jahren galt Englisch plötzlich als schick. Englisch war die kommende Weltsprache. Ohne Englisch würde niemand mehr eine Chance auf dieser Erde haben. Das wusste meine Mutter aus ihren Frauenzeitschriften. Also wurde beschlossen, dass auch ich Englisch lernen müsse. Mit 3 Jahren wurde ich in eine englischsprachige Tagesschule geschickt, die wegen ihrer hohen Gebühren immer wieder Streitereien zwischen meinen Eltern auslöste. Du hast die Schulrechnung nicht bezahlt. Ich habe im Moment kein Geld. Für deinen privaten Spaß hast du Geld. Wenn es aber um das Kind geht, bist du plötzlich arm. Danach wurde es sehr laut und man verstand keinen Satz mehr. In meiner prestigiösen Schule verbrachte ich den ganzen Tag in Gruppen, in denen fröhlich gespielt, gesungen und gemalt wurde und uns irgendeine Miss, wie die Lehrerinnen genannt wurden, etwas erzählte. Aber was erzählte sie? Ich verstand sie nicht. In Erinnerung sind mir hingegen die schwindelerregend kurzen Röcke meiner Kindergärtnerinnen geblieben. Der europäische Himmel zum Zeitpunkt meiner Zeugung hatte es offensichtlich versäumt, mir englisch sprechende Gene mit auf den Weg zu geben. Und so entstand mit dieser zweiten Sprache ein früh erworbenes kann nicht verstehen. Dass ein Kind nicht alles versteht, ist normal. Aber ich hatte Lücken in 2 Sprachen. Jedenfalls kristallisierte sich eine Zeitverschiebung in meiner Wahrnehmung heraus, weil ich oft darauf vorbereitet war, etwas nicht zu verstehen. Der frühzeitigen Internationalisierung meiner Persönlichkeit wohnte zusätzlich das Problem inne, dass meine Eltern beide kein Englisch sprachen. Das hieß konkret, dass dieses kann nicht verstehen sich durch die Hausaufgaben auch in unser Familienleben hineinschmuggelte. Auch dort, bei den Hausaufgaben, im Dienste meiner globalen Anschlussfähigkeit, war ich allein. Ich lernte also die englische Sprache und sprach einige Jahre später als Kind schon wie ein Native Speaker, konnte diese Sprache aber mit den nächsten Menschen um mich herum nicht teilen. Englisch wurde zu meiner Geheimsprache und im Kreis meiner Lieben gehörte eine ganze Sprache nur mir allein. War das der erste Wink des Schicksals, dass mein exklusiver Lebenswind Richtung Westen wehte? Jedenfalls schrieb sich ein emotionaler Jetlag als Lebensgefühl schon damals in mir ein und wartet seither auf einen Ausgleich aus dem Osten. Willst du noch was im Anschluss? Wir haben noch so 10 Minuten. Ja, ich will vielleicht noch einen Abschluss. Wenn sie in der Schweiz ankommt. Ja, kann ich machen.
Ja, für Chaya geht es dann ja tatsächlich nach Europa. Wie erwähnt, allerdings nicht unbedingt dahin, wo sie sich immerhin geträumt hat. Auch das Englisch hilft ihr dann erstmal nicht weiter. Sie muss sich dann mit Schweizerdeutsch anfreunden. Und ehe sie sich's versieht, steht sie in Zürich am Flughafen und ist mitten in Europa angekommen und Ja, vielleicht hören wir da nochmal rein, wie es dann für Sie weitergeht.
An einem grauen Sonntagnachmittag riss meine Tragtasche im Terminal des Zürcher Flughafens. Das grelle Licht in der Halle kontrastierte mit der abweisenden Winterluft, die die großen Fenster wie ein milchiger Vorhang von außen umgab. Riesige Stahlvögel standen wie nicht abgeholt draußen auf dem Feld herum. So sieht also ein Flughafen aus. Aber für eine Besichtigung gab es keine Zeit. Meine wichtigsten Habseligkeiten hatten sich soeben dem Schweizer Boden offenbart und lagen vor meinen Füßen. Dicke Wörterbücher, in denen ich nicht nur allerlei Blüten und Blättern zum ewigen Schönheitsschlaf verhalf, sondern die auch mein Ein und Alles im Umgang mit der einzigen, mir damals vertrauten Fremdsprache verkörperten. Die beiden Wörterbücher in meiner Tragtasche waren Geschenke meines Lieblingsonkels zu meinem zwölften Geburtstag gewesen. Es waren die wertvollsten Geschenke meiner Jugendzeit und ich pflegte eine innige Beziehung zu ihnen. Deswegen hatte ich sie auch nicht in den Koffer gepackt, sondern das 1000 Seiten schwere, mir kostbare Büchermaterial in meiner Tragetasche mitgenommen, die nun wie ein verletztes Tier auf dem fremden Boden lag. Mangels sinnvoller Freizeitbeschäftigung und aus Sehnsucht nach der großen fremden Welt, die mir in meiner Kindheit nur in Form von fremden Buchstaben begegnet war, hatte ich lange Zeit jeden Tag in alphabetischer Reihenfolge eine Kolonne englischer Wörter auswendig gelernt. Oder in ein speziell dafür eingerichtetes Heft Sprichwörter und Redewendungen notiert. Oder Lieblingspassagen aus Büchern, zu der Zeit war Oscar Wilde mein Lichtblick, in die Originalsprache zurückübersetzt und war entzückt über mein Werk gewesen. Irgendwie muss ich damals davon ausgegangen sein, dass man außerhalb meiner orientalischen Heimat Gescheites nur von sich geben konnte, indem man Oscar Wilde zitierte. Die Gefährten meiner langen und langweiligen Sommerferien und der stillen Abende im Kreis meiner Familie lagen nun hilflos auf dem Boden eines Landes, das ich fast 15-jährig zum ersten Mal betrat. Ihr Sturz schmerzte mich. Nicht nur, weil ich in Sachen Fliegen eine Anfängerin war und im ersten Moment nicht wusste, an wen oder was ich mich wenden sollte. Wer ist im Flughafen zuständig für gerissene Tragtaschen? Sondern auch, weil der Anblick der sonst so mächtigen Sprachhelfer erbärmlich war. Englische Wörterbücher in einem Land, in dem man sie primär nicht brauchte, und ich sprach kein Wort Deutsch, als ich in der Schweiz ankam. Mit Tränen in den Augen gelang es mir, neue Tragetaschen aufzutreiben und die schweren Begleiter neu zu beheimaten. Aber der Schock blieb. Vielleicht wurde mir auch erst jetzt klar, dass ich nun allein sein würde, ohne meine Familie, die ich freiwillig und sogar auf explizit eigenen Wunsch in Teheran zurückgelassen hatte. Während der kurzen Flugzeit im buchstäblich leeren Flugzeug, das außer dem Personal und mir nur noch 3 oder 4 weitere Passagiere beherbergte, hatte ich meine Heiterkeit verloren. In der Meinung, es handle sich beim von der Stewardess angebotenen Getränk um Sirup, hatte ich mich an einem Glas Rotwein vergriffen und so kam es, dass ich an jenem Wintertag im Kopf ziemlich beduselt war, als ich endlich meine Destination erreicht hatte. Mit heißem Kopf, vielleicht etwas verwirrt, kam ich in jenem Land an, das meine Heimat werden sollte, my Destiny. Danke.
Ja, ich danke dir auch, Kathi. Kathi ist natürlich auch bereit zu signieren. Das Buch gibt es direkt hier gegenüber an der Rückseite dieser schönen roten Wand. Und ja, wenn Sie jetzt noch Fragen haben sollten, können Sie auch gerne noch Fragen stellen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Also mir gefällt auf Anhieb das Mikrofon am besten. Ja, okay.
So, liebe Freundinnen und Freunde Literatur, im Namen der Eulenspiegel Verlagsgruppe heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich begrüße den Herrn Lothar Becker. Er hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt Bubblegum 69. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und Spaß. Bitte sehr.
Ist das schon aktiv? Ja. Ja, ich möchte Sie auch begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Bevor ich anfange zu lesen, muss ich mal ein ganz, weil es ja ein Roman ist, eine ganz kurze Einführung geben. Es geht halt um einen Jungen, der ist im Jahre 1969 9 Jahre alt und lebt in einer kleinen Stadt in Ostdeutschland. Und dieser Junge wächst nur unter alten Männern auf, Großeltern, dessen Freunde oder Freunde des Großvaters. Und er glaubt von daher selber auch ein alter Mann zu sein. Das ändert sich dann im Laufe des Buches, aber woran das liegt und wie es dann am Ende alles gut wird, das werde ich nicht alles vorlesen können. Ich fange mal mit dem Anfang an, um das ein bisschen einen Eingang zu kriegen. Ich muss nur meine Brille wechseln, das ist eine Lesebrille, aber Sie, viele von Ihnen werden das kennen, wie das so geht. So, nee. Doch, also ab 40, sagt man, ist das so. Ja. Gut, also 1969 bin ich von Bubblegum auf Hitler-Kaugummi umgestiegen. Einfach so. An einem Montagmorgen im Herbst habe ich auf dem Weg in die Schule den Gummi zwischen meine Zähne geschoben und hineingebissen. Und ob man es mir nun glaubt oder nicht, in dem Moment, als der süße Geschmack gegen meinen Gaumen schoss, öffneten sich mir die Pforten der Wahrnehmung in einer ungeheuren Klarheit. Genauso ist es gewesen. Ich konnte es ja selbst nicht fassen. Es war, als hätte man von einer Sekunde zur anderen den Schwarz-Weiß-Fernseher auf Farbe umgestellt. Die Bäume hingen plötzlich voller Schockfarben gelber Blätter, der Himmel war ein einziger Regenbogen und in den Fenstern leuchteten tausend glitzernde Sonnen. Um mich herum spielten Feuerwehrkapellen in blauen Uniformen und Straßenbahnschaffner mit gezwirbelten Schnurrbärten schwenkten bunte Fähnchen. In den Kaufhäusern wurden die Spielsachen lebendig und die Tiere fingen an, mit mir zu sprechen. Mehrere Soldaten in langen Filzmänteln schlugen Purzelbäume. Eine Wiese rutschte den Hang hinunter und ein Hund auf dem Rücksitz eines Kleinwagens sprang wie irrsinnig gegen die Glasscheibe. Obwohl es Oktober war, befand ich mich mitten im Sommer und die Luft war hell und weich und klang wie Musik. Ich sah Dinge, die ich vorher nie gesehen hatte, Mädchen beispielsweise. Und auch ich selbst sah plötzlich wie verwandelt aus. Nicht mehr wie dieser alte Mann, für den ich mich gehalten hatte, sondern wie der 9-jährige Junge, der ich in Wirklichkeit war. Es war fantastisch, unbegreiflich, etwas vollkommen Neues, denn die Welt um mich herum hatte bis dahin nur aus alten Menschen bestanden. Menschen, die in hässlicher, dunkler Kleidung durch ihr Dasein huschten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.